Das Gespräch mit André und Jan König liegt nun schon einige Wochen zurück. Nachdem die beiden ihre Karriere am Ende der vergangenen Saison bei den WWU Baskets beendet hatten, haben wir uns mit ihnen im Sommer in der neuen vereinseigenen Geschäftsstelle an der Promenade getroffen. Die neue Spielzeit in der Pro B läuft bereits seit einigen Wochen und tatsächlich wurden die beiden nun beim jüngsten Heimspiel gemeinsam mit ihrem langjährigen Trainer Philipp Kappenstein in der Halle am Bergfidel verabschiedet. Man könnte meinen, es war geplant, tatsächlich ist es ein bisschen zufällig, dass auch die Aufnahme unseres Gesprächs endlich fertig ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Und irgendwann denkt man sich, eigentlich will ich ja nur mit meinen Freunden Basketball spielen.
Aber da fühlt man sich, glaube ich, schon so, dass das jetzt in gute Hände gegeben wird. So das Ganze, was dann aufgebaut wurde über die letzten 8, 9 Jahre.
Das hätte sich, glaube ich, am Anfang niemand träumen lassen können, dass es so gut angenommen wird. Man freut sich eigentlich auch, dass es einfach diese Entwicklung genommen hat. Über die letzten Jahre war es auch eigentlich immer wichtig, alle 9, die erstmal hier hingekommen sind, den generelles Fahrradfahrverbot aufzulegen, wenn man feiern geht.
Ohne ihn wären wir jetzt genauso wenig an dieser Stelle als Verein, aber auch als Person.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Left Hand, er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit Ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was Sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Als unsere Gäste 2013 nach Münster gekommen sind, unabhängig voneinander, aber zeitgleich, hat wohl niemand geahnt, dass sie in dieser Stadt lostreten würden. Tatsächlich waren sie beide Fundamente eines Basketballteams, das einen wirklichen Hype in Münster ausgelöst hat. Sie feierten die Regionalligameisterschaft, stiegen mit den Baskets in die Pro B auf, feierten mit tausenden Menschen in der Halle am Bergfidel wahre Basketball-Festspiele und haben nun nach 8 Jahren ihre Laufbahn beendet. Natürlich auch das gemeinsam. Herzlich willkommen, Jan und André König.
Ja, hallo. Hallo. Dankeschön.
Habt ihr vor 8 Jahren, als ihr hergekommen seid, ahnen können oder euch irgendwie im Kühnsten vorstellen können, dass ihr die Baskets in so einer Situation mit der Geschichte und dem Erfolg verlassen werdet, dass ihr selber auch diese Entwicklung annehmen könnt?
Also ich kann für mich persönlich sagen, dass das vollkommen unerwartet kam. Ich war einfach nur froh, nachdem ich mich gegen eine Profilaufbahn in dem Sinne entschieden hatte, einen Ort gefunden zu haben, wo ich neben dem Studium toll Basketball spielen konnte, eine tolle Studententruppe hatte. Und dass das dann so sich entwickelt, ist natürlich eigentlich schon fast unglaublich am Ende des Tages.
Ja, würde ich auch sagen. Ich bin damals hier hingekommen, eigentlich ja wegen Studium und BSF und wollte weiter im Basketball spielen und habe dann Helge und Philipp angeschrieben, aber hätte mir nie träumen lassen, dass das jetzt mal solche Ausmaße annimmt hier, wie es die letzten Jahre dazu gekommen ist.
Wie ist das denn bei euch persönlich so von der Leistung her gewesen? Also habt ihr irgendwann selber gemerkt, wir überholen uns gerade so ein bisschen selbst von der Leistung her? Oder ist das so, dass das immer so im Fluss war, dass man gemerkt hat, okay, man ist jetzt auch eigentlich immer an der richtigen Stelle mit dem Level, was man selber auch in Basketball so spielt?
Oh, ja, also ich glaube, die Jahre in der ersten Regionalliga, wir haben immer oben mitgespielt und hatten auch immer sehr viele Testspiele gegen Pro-B-Teams und sahen da auch eigentlich immer gut aus. Ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass wir da irgendwie so ein Blowout-Niederlage hatten. Und da hat man sich schon irgendwie gefragt, ja, Pro-B geht auf jeden Fall und alles, was darüber hinaus ist, dann so mit Trainingseinsatz und Talent wahrscheinlich irgendwie und noch den Spielern, die dazugekommen ist im Bereich des Möglichen halt gekommen. So.
Jan, du standst vor der Entscheidung, Profi zu werden. Was bedeutete das damals, Profi werden zu wollen? Was war deine Perspektive?
Für mich wäre die Perspektive gewesen, in Oldenburg zu bleiben. Dort war ich schon aktiv im Erstligatraining mit eingebunden. ja, seitdem ich 17, 18 war und habe dann einfach gemerkt, weil ich ein Jahr nach dem Abitur wirklich nur Basketball und sonst nichts gemacht habe, dass dieses zweimal am Tag Training und ansonsten irgendwie so vor sich hin dösen mir keinen Spaß gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und da ist so ein bisschen der Entschluss dagegen gefallen, so um das sicherlich einfach mit mehr Trainingseinsatz und Willen dann auch weiter zu verfolgen. Und genau.
Jetzt mal hypothetisch, wo wäre die Reise hingegangen für dich?
Also auf jeden Fall Pro A, gar keine Frage. So, und sicherlich hätte man da irgendwo als auffüllender Spieler vielleicht auch in der ersten Liga eine Chance gehabt. So, ich glaube, da war ich schon auf einem guten Weg und habe das jetzt auch dann die Jahre, sei es jetzt in der Pro B, durchaus bewiesen, dass da mit dem in Anführungsstrichen geringen Trainingsaufwand, sei es über den Sommer, dass man jetzt nicht groß mehr an sich arbeitet und sagt, ich muss mich verbessern, weil es irgendwie meine finanzielle Zukunft sichert, da wäre auf jeden Fall noch die Luft nach oben gewesen.
Aber dieser Moment, ich stelle mir das gerade vor, als ich 17, 18, 19 war, eine klare Entscheidung zu treffen, war für mich im Nachhinein fast undenkbar. Das ist ja eine große Entscheidung. Was passiert in dem Moment, wo du sagst, okay, ich verzichte drauf, ich gehe nach Münster oder ich gehe in eine Universitätsstadt, ich gehe studieren, ich gehe einen anderen Weg. Was war das für ein Moment? War das ein Moment von Leere? War das ein Moment von Befreiung oder wie hat sich das angefühlt?
Also aus meiner Sicht würde ich sagen, erstmal Befreiung und das Positive war, dass ich mit Anselm, der damals auch hierher gekommen ist, jemanden hatte in Oldenburg, der genauso gedacht hat und wir uns da so zu zweit auch durchgefunden haben durch diese Phase der Entscheidungsfindung, bis wir dann gesagt haben, okay, das fühlt sich richtig an und da haben wir Bock drauf und glaube ich, wenn man das zu zweit durchlebt, ist es dann einfacher, plus irgendwie von zu Hause immer auch die Unterstützung gehabt und vielleicht auch eine Prägung, ja, sieh mal zu, dass auch irgendwas Vernünftiges in Anführungsstrichen bei rumkommt. Genau, das hilft da, glaube ich.
Du hast aber auf jeden Fall davor, was ja immer so ein Indiz ist für Sportler, für Basketballer, dass sie eine Chance haben auf Bundesliga-Basketball. Du hast in einem College gespielt, Lower Columbia College, eine Saison. Hat dich das nicht noch mal so ein bisschen angeschoben in Richtung, auch vielleicht geht es ja noch in Richtung A2-Nationalmannschaft, vielleicht geht es noch weiter nach oben? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor.
Ich formuliere es mal so, es war kurz davor, da vielleicht dann auch noch mal umzudenken. Aber ich glaube erstmal, wenn überhaupt, wäre die Perspektive gewesen, noch länger als ein Jahr in den USA zu bleiben und es da weiter zu forcieren, um dann, weil man da einfach mehr Zeit hatte, sich zu entwickeln als Spieler aus meiner Perspektive, dass man dann sozusagen noch 2, 3 Jahre dranhängt, nochmal das College wechselt, hatte auch einige Angebote. Aber wie gesagt, dann kam irgendwie das mit Münster auf und die Idee, auch wieder näher an der Familie zu sein, weil es schon ja einfach, wie gesagt, ich habe die dann in der ganzen Zeit, glaube ich, einmal gesehen, für einen längeren Zeitraum so und wer mich kennt, weiß, dass ich da eine sehr enge Bindung sowieso habe und Beziehung und ja, das war dann irgendwie nicht der Weg, auch wenn das dann erstmal schwer ist, gerade in dem Alter, wie du sagst, so eine Entscheidung zu fällen, so wo man ja auch irgendwie das positive Feedback und sieht, was vielleicht möglich wäre.
André, ihr seid beide zeitgleich nach Münster gekommen. Ihr habt zeitgleich auch bei den Baskets angefangen zu spielen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das, also erstmal ist es ja lustig, wenn man tatsächlich in die Halle kommt und man hat direkt einen Namensvetter. Ja, das stimmt. Du bist ja eigentlich nach Münster gekommen, weil du ein Praktikum machen wolltest wegen der Masterarbeit bei BASF. Ja. Bist du denn sozusagen, also hast du auch aktiv dann direkt nach einem Basketballverein gesucht oder hat man dich so ein bisschen vermittelt dann?
Nee, schon der damalige JBBL-Trainer, Michael Slewinski, glaube ich, der war früher in Rendsburg. Also das ist da, wo ich im Norden halt früher gespielt habe. Und ich kannte ihn halt und habe ihn angeschrieben, so ja, gibt es hier eine Möglichkeit Basketball zu spielen? Und das hat wirklich gut gepasst, weil ich im Norden erst Regionalliga Nordstaffel gespielt habe und Münster halt hier im Westen. Und dann hat er mich hier praktisch vermittelt an Helge und Philipp.
Ja. Du hast ja in den Jahren auch ganz viel, du hast Jugendmannschaften trainiert und gehört das für dich so ein bisschen mit dazu, wenn man bei so einem Verein ist, dass man sagt, okay, man ist vielleicht auch nicht nur Spieler, erste Mannschaft, sondern dass man auch grundsätzlich sich so einbringt in so einem Kollektiv?
Ja, also pauschal sozusagen, dass es dazugehört, weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich selber angefangen habe, Basketball zu spielen, ein, zwei Jahre später auch Jugendtrainer wurde und mich das eigentlich über die ganzen Jahre halt begleitet hat. Überall da, wo ich gespielt habe, habe ich auch gleichzeitig Jugendmannschaften trainiert. Und deswegen war das irgendwie naheliegend, dass ich das hier auch mache. Und das, ich finde zumindest was Schönes und mir macht das Spaß und identifiziere mich auch irgendwie so ein bisschen damit. Deswegen freut es mich, dass ich das auch hier machen konnte.
Ja. Ihr seid häufig so als Twins verkauft worden, die Könige kommen jetzt. Ne? Also ich habe vorher schon gefragt, ob ihr früher mit so einem Schweif in die Halle gekommen seid, mit einem Gefolge und so. Aber in Wirklichkeit, ihr seid weder verwandt noch verschwägert. Ja. Ihr habt beide einfach nur den gleichen Nachnamen, ne?
Ja,
nervt
ja.
Das irgendwann, wenn ich meine, das ist jetzt, ihr seid am Ende eurer Karriere jetzt, eurer Spielerkarriere, das mit dem heutigen Podcast hört das auch auf, aber nervt das irgendwann immer gefragt zu werden, seid ihr Brüder, ihr seid ja auch ungefähr gleich groß und jetzt seid ihr euch ja nicht ganz unähnlich, nervt's oder nervt's nicht?
Ich würde sagen, es nervt am Ende des Tages nicht. Wir hatten viel, viel spaßige Momente, die man sonst nicht gehabt hätte, sei es mannschaftsintern. Wo erinnere ich mich an Alexander Goolsby, der nach einer halben Saison in der Kabine stand und wie ich habe gerade gehört, ihr seid keine Brüder und das gar nicht auf dem Schirm hatte und solche Momente sind, also haben wir glaube ich nie als belastend wahrgenommen, würde ich auch sagen, da wir uns wie es in der Zeitung so schön hieß, Brüder im Geiste, das trifft es glaube ich schon, also weil wir auch da eine enge Beziehung haben und von daher fanden wir das nicht als Belastung.
Gab es mal so einen Moment, wo der Trainer gesagt hat, König, geh aufs Feld und ihr seid beide aufgesprungen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube.
Oder sagt Philipp immer Jan? Was, oder Jan oder André, was
ja,
sagt er denn?
Ja, genau. Will ich mit Vornamen, genau.
Ja, weil Philipp ist ja als Trainer auch einer, der echt emotional ist und auch echt stinkig werden kann. Und bei mir war das früher immer so in der Schule wie im Sport. Also ich wurde immer geduzt, wenn es okay war. Und es wurde immer geschrien, ey Heflik, Heflik sagt natürlich kein Lehrer, sondern Heflik, mach das und das, wenn ich wieder Mist gebaut hatte. Weil deshalb stelle ich mir das dann auch vor, ne, dass Philipp dann sagt, er ist sauer, das Spiel läuft nicht, ey König, geh aufs Feld. Ja, ne?
Kann ich mir vorstellen. Aber bei uns beiden zumindest hat sich das eigentlich etabliert, dass er uns immer mit Vornamen angeschrien hat. Ja.
Vielleicht auch das Glück gehabt, dass wir wenig Fehler gemacht haben. Oder, ja. Da wurden wir eigentlich mit Vornamen angesprochen.
Ich gehe davon aus, gerade du als Drei-Punkte-Schütz hast eigentlich nie einen Fehlwurf gehabt in deiner ganzen Laufbahn, oder?
Aus meiner Perspektive nicht. Das kann gar nicht vorgekommen sein.
Wie ist das denn bei euch sozusagen? Also ihr habt ja ein paar Jahre lang, also ihr seid jetzt beide in einem Alter, wo man, also gerade du, Jan, könntest eigentlich auch noch ein paar Jahre spielen. Also du hast jetzt eigentlich noch nicht so das Alter erreicht, wo man sagt, okay, da müsste man jetzt mit aufhören. Ihr habt ja beide, glaube ich, auch gesagt, ihr wollt ein bisschen unterschwelliger weiterspielen, zweite Mannschaft. Wie schwer ist euch das gefallen? Oder war das jetzt schon länger so eine Idee, dass man sagt, boah, das war es jetzt eigentlich, weil jetzt auch andere Dinge ins Leben treten, also berufliche Perspektiven, man sagt, okay, man wird jetzt irgendwie einen anderen Schwerpunkt setzen müssen? Oder ist das wirklich, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es einfach passend, das ist jetzt nichts, was wir jetzt schon irgendwie seit 3 Jahren im Kopf haben? So.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt irgendwie großartig geplant habe und vor der Saison habe ich eigentlich auch gedacht, dass ja, eigentlich könnte man noch so ein, zwei Jahre spielen. Ich glaube aber mit der Gesamtsituation fühlt sich das bei mir zumindest ganz, ganz gut an. Also ich habe noch überlegt halt noch, ob ich erste Regionalliga weiter hier in der Region spiele, aber am Ende des Tages fragt man sich, wie sehr der zeitliche Aufwand mit den ganzen Fahrten, also es wäre halt für mich immer mit Fahrten verbunden, sich da zweimal ins Auto zu setzen, hinzufahren, zu trainieren, dann wieder zurückzukommen, das ist eigentlich fast so, ich will nicht sagen fast derselbe Aufwand wie Pro B, aber kommt schon denen gleich und irgendwann denkt man sich, eigentlich will ich ja nur mit meinen Freunden Basketball spielen und auch wirklich, sagen wir, mehr befreiter und nur noch just for fun. Und ja, da kommt es eigentlich ganz gut, dass man sich bei der zweiten Mannschaft mit all den Freunden von früher wieder sieht.
Ja, ich muss noch mal kurz nachhaken, Jan, bevor du antwortest. Ist das denn, sag ich mal, also mit 33, du hast gesagt, du hast mit 16 angefangen, Basketball zu spielen. Merkt man das, also körperlich, dass man sagt, so, boah, das ist irgendwie jetzt, also weil Basketball ja durchaus auch, es ist ein sehr körperlicher Sport, dass man sagt, okay, man merkt das schon, also man braucht andere Regeneration, andere
Erholung. Ja, also jetzt die letzten paar Jahre merkt man das natürlich schon, dass man langsamer regeneriert. Das ist jetzt aber auch nicht, sagen wir, der Status ist jetzt nicht so, dass ich nach einem Training komplett zusammenbreche, das ist bei weitem nicht. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste jetzt nochmal die ganze Preseason, das ganze Lauftraining und das ganze Pensum, dann ist es so, ja, ich glaube, man könnte zwar den Körper da durchzwingen, aber über die Jahre gesehen ist es auch ganz gut, dass man sagen kann, ja, es reicht. Es ist auch schön, das mal nicht machen zu müssen.
Ja, für mich die Entscheidung dann aufzuhören, ist, glaube ich, das Zentrale gewesen oder die, was es ein bisschen einfacher macht, dass man jetzt eine Perspektive hat in der zweiten Mannschaft, wo viele ehemalige Spieler jetzt auch aus den letzten Jahren dann schon spielen. Und man natürlich weiß, okay, da habe ich was, wo ich auf jeden Fall viel Spaß haben werde, so ein gewisses Niveau weiterhin haben kann, sodass man nicht ganz aufhören müsste. So, das würde ich, glaube ich, sagen, das würde sehr, sehr schwer fallen. Aber ansonsten ja, war die letzte Saison einfach sehr kräftezehrend. Und jetzt im Rückblick hat dann sicherlich auch, oder haben die Umstände da auch einfach, sei es durch Corona, mit reingespielt in diese Gesamtentscheidung, dann zu sagen, so jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, für mich persönlich das gut beenden zu können. Und auf
haben da auch jetzt Philipps Entscheidung und sozusagen dieser Gesamtumbruch, also das ist ja sozusagen, das ist ja schon mit einem neuen Trainer und wirklich mit einer einigermaßen veränderten Mannschaft, das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Neuanfang, aber das ist schon eine Zäsur, die jetzt sozusagen kommt. Also hat das auch irgendwie eine Rolle gespielt? Gerade du warst ja mit Philipp auch echt immer sehr eng, ihr habt einen sehr engen Draht gehabt, du warst immer so der Captain auf dem Feld.
Ja, also wir haben uns nach der Saison einige Male ausgetauscht, auch André mit Philipp und wir beide natürlich untereinander. Auch das macht es dann vielleicht einfacher und man versteht auch vielleicht, okay, vielleicht ist jetzt der Punkt, um ist sozusagen so ein bisschen weitergeben zu können, ganz gut gekommen. Sei es jetzt mit Björn als neuem Trainer, dass Philipp weiß, okay, da ist einer, der das Handwerk genauso gut versteht, des Basketballtrainers und auch spielerisch. So, da sind jetzt junge, neue Spieler hergekommen zum Studieren so und die haben jetzt von uns noch was mitnehmen können, glaube ich, was so den Spirit angeht. Aber da fühlt man sich, glaube ich, schon so, dass das jetzt in gute Hände gegeben wird, so das Ganze, was dann aufgebaut wurde über die letzten 8, 9 Jahre für Philipp. Und ich glaube, das hat für uns alle drei die Entscheidung dann auch leichter gemacht, weil wir dazu zu sehr mit Herzblut und mit Herzen bei der Sache sind und für die WWU Baskets eigentlich stehen.
Ich muss noch mal kurz auf André zurückkommen, weil wir über Regeneration und so gesprochen haben. Und ist Training eigentlich für einen Basketballer härter als ein Spiel? Weil im Spiel, es schwanken ja die Einsatzzeiten zwischen ein paar Minuten und 30 Minuten und im Training hast du 2 Stunden Vollgas meistens.
Ja, also eigentlich sagt man ja auch, man sollte ja nicht so hart trainieren, dass das Spiel einem einfacher vorkommt. Aber ich würde einfach so allein von dem Aspekt von der Spielzeit her, im Training, du hast meistens noch vorher Krafttraining und dann musst du dich nochmal in die Halle stellen und dann nochmal da Vollgas geben über die gesamte Zeit. Und im Spiel ist es eigentlich so, dass du ja 15, 20 Minuten dann eigentlich nur auf dem Spielfeld bist. Da kommt aber, glaube ich, auch so, man ist halt geil aufs Spiel, noch ein bisschen Adrenalin. Das heißt, da gibt man nochmal ein das Fünkchen extra, was man im Training eigentlich nicht geben kann, würde ich vielleicht sagen, weil wenn du zigtausende Training in der Saison hast, da wirst du nicht deine Motivation bei jedem Training so hochhalten können. Das ist schon eine andere Situation im Spiel.
Ich mache jetzt nochmal so einen kleinen Cut, ich mache eine kleine Zeitreise. 2013, ihr kommt nach Münster. Damals war es so, Helge Stuckenholz sagte zu mir, mein großer Traum ist, dass wir einmal in Berg Fidel spielen. Und ich guckte mich dann in der Uni-Halle um und sah 225 Zuschauer, davon haben die Hälfte vielleicht bezahlt. Es gab Spiele, wo viele Zuschauer da waren und da war die Halle voll, was ja nicht so schwer war, aber wir hatten ja einen Zuschauerschnitt von 200 bis 300 Zuschauern. Nach 8 Jahren geht ihr und die Halle ist im Prinzip, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre die Halle im letzten Jahr 10-mal ausverkauft gewesen. Ihr seid ein Faktor in dieser Stadt. Wie habt ihr diese Entwicklung erlebt? Also vom Basketball, vom Nischendasein, jetzt seid ihr auf einmal fast auf Augenhöhe mit, oder ihr seid auf Augenhöhe mit dem USC und mit Preußen Münster. Ihr habt eine Bedeutung in der Stadt. Wie habt ihr diese 8 Jahre erlebt? Und wie war das am Anfang, von einer halbvollen oder drittelvollen Halle zu spielen?
Ja, am Anfang, glaube ich, war man das gewohnt, würde ich mal sagen, weil sowohl für mich jetzt aus dem Norden, da hat man eigentlich immer vor fast leeren Hallen gespielt, vielleicht mal so die nähere Verwandtschaft war mal da, das war jetzt nichts Neues, aber ich erinnere mich so an das erste Köln-Spiel in der Unihalle, wo das ausverkauft war, das war schon ein geiles Gefühl und selbst wo Helge gesagt hat, ja, ich möchte irgendwann mal im Berg Fidel spielen, da hat man sich immer so gefragt, oi, da ist auch noch viel Platz zu füllen. Und witzig ist auch, dass zum Beispiel Macke immer am Anfang der Saison, wenn die Neuen da sind, kommt und mit seinem Ordner in die Halle gewatschelt, hat dann alle Zeitungsartikel von den ganzen Jahren von früher und zeigt den Neuen immer, ja, hier, guck mal, wir haben hier damals vor 200 Leuten in der Uni-Halle gespielt und jetzt sind wir da im Berg Fidel. Das hätte sich, glaube ich, am Anfang niemand träumen lassen können, dass es so gut angenommen wird. Man freut sich eigentlich auch, dass es einfach diese Entwicklung genommen hat.
Ja, ich würde sagen, also wenn man Helge damals gehört hat, auch aus unserer Perspektive, war es eher ja, so Manager-Träumerei, würde ich schon sagen. Also, dass man selber teilweise das jetzt auch noch nicht so vor sich gesehen hat. Aber ich glaube, spätestens als wir dann 3-4 Jahre mit dem immer Zweiter geworden sind und der Aufstieg super knapp und es wurde eigentlich konstant immer die Unihalle gefüllt, haben wir aber, glaube ich, auch als Mannschaft einfach das Pensum erhöht. Also es kam dann vierte Trainingseinheit abends als Mannschaft dazu. Wir haben feste Krafttrainingseinheiten eingeführt, sodass da auch schon zu merken war, okay, jetzt geht das Ganze doch in eine andere, wieder professionellere Schiene, weil da natürlich dann auch alle so ein bisschen Blut geleckt hatten. Okay, das ist nicht weit jetzt in die Pro B und alle mit an Bord waren. Und das ist sicherlich auch dann nochmal innerhalb der Mannschaft zu spüren gewesen, dass halt am Anfang, wie gesagt, wir hatten dann 3-mal Abendstraining, jeder hat so ein bisschen Krafttraining für sich selber gemacht, aber mehr ja, wie man wollte und unbeaufsichtigt, nenne ich es mal. Von daher hat sich das dann letztendlich auch einfach bezahlt gemacht. Plus, glaube ich, das Auftreten der gesamten Mannschaft innerhalb der Stadt, was durchaus, glaube ich, als erfrischend wahrgenommen wurde, einfach als nahbar. Man war nicht irgendwie so, weil man auch irgendwie gefühlt vielleicht von unten in Anführungsstrichen gekommen ist. Und glaube ich, da waren wir einfach viel präsent bei vielen Sachen und standen immer zur Verfügung und wurden einfach im Bild der Stadt wahrgenommen. Und das macht sich dann einfach bezahlt am Ende.
Wenn ihr durch die Stadt geht, werdet ihr da erkannt? Oder die grundsätzliche Frage, die man ja immer Fußball stellt, wollte schon mal jemand von euch ein Autogramm haben, wenn ihr bei Karstadt an der Kasse steht?
Also ich hatte mal hier beim Rewe Kaufpark da, stand tatsächlich irgendeiner so im Gang und meinte so, ah hier, viel Glück beim Spiel und hat einen so kurz drauf angesprochen. Es ist irgendwie schon noch ein merkwürdiges Gefühl. Man fühlt sich zwar schon geehrt, aber ja.
Ja, die Situation gibt es auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt, im Juni hatte ich Geburtstag, da war ich mit meiner Familie im Restaurant essen und dann kam eine Familie mit ihren Söhnen an und ja, alles Gute haben wir bei Social Media gesehen. Wir sind Fans und so. Und dann habe ich den zwei Jungs, die sich dann natürlich nicht getraut haben, erst auch Autogramme gegeben. So. Also das gerade die letzten 2-3 Jahre so mit Berg Fidel und der Aufmerksamkeit ist das auf jeden Fall schon teilweise im Alltag angekommen.
Ja. Also ihr bewegt euch schon durch die Stadt und wisst, dass ihr was geschafft habt, oder? Ist das so? Oder Aber die alles entscheidende Frage dabei ist ja, seid ihr als Spieler populärer als der kleine Batman, der immer den Boden wischt, als euer Marco Lenz?
Oh, nee, an den kommt, glaube ich, keiner ran. Macke ist natürlich eine Legende hier.
Der ist so tief verwurzelt und bei noch so viel mehr Veranstaltungen gefragt im Vergleich zu uns. da brauchen wir noch ein paar Jahre, vielleicht hinter den Kulissen, um den Status erarbeiten zu können, aber...
Wie wichtig ist so ein Typ, so ein, ja, ich nenne ihn jetzt mal ganz frech, so eine kleine Kultfigur, er ist ja wirklich klein. Ja. Wie wichtig ist er für so eine Mannschaft und für so einen Verein?
Ich finde es unbezahlbar wichtig. Ich glaube auch einfach so mit Marco zusammen und sagen wir uns, die wir jetzt über die Jahre jetzt hier gewesen sind, haben wir geschafft, eine ganz gute so Dynamik auch zu entwickeln. Und alle Neuen, die erstmal kommen, ist auch so... jeder braucht so eine kurze Eingewöhnungsphase, weil die sehen erstmal Macke, die sehen uns und müssen erstmal auf diese Gesamtsituation klarkommen, wie da manche Abläufe sind. Sind vielleicht im ersten Mal ein bisschen perplex, aber im Prinzip schafft das so einen guten Umgang miteinander, der hinterher bei der Teamchemie einfach super wichtig ist. Ja.
Wenn man über Teamchemie spricht, dann muss man auch sagen, ihr seid auch eine Mannschaft, anders als Fußballer zum Beispiel, man sieht euch in der Stadt. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, was sind denn so die ersten 1, 2, 3 Hotspots, wo man die Baskets treffen kann, wenn man die mal treffen will, außerhalb der Basketballhalle?
Würde ich sagen, auf jeden Fall die Restaurant-Ecke am Hafen. Es steht hoch im Kurs, gerade im Sommer, aber auch der Markt. Kaffee trinken, sei es im Fial oder sonst wo, glaube ich, da ist man schon weit vorne, uns dann auch sehen zu können oder anzutreffen.
Wie ist dann, ich würde ganz gerne nochmal, weil du es auch gerade angesprochen hast, die Teamchemie, die ihr habt euch ja, also ihr seid ja im Grunde wirklich zwei Säulen gewesen, die sozusagen immer in dieser Mannschaft gewesen sind von Anfang an. Also ihr habt so gut wie kein Spiel, Jan, du hast glaube ich kein Spiel ausgelassen, André, du hast ganz wenige, glaube verletzungsbedingt ja, auch nur, ne, die, wo du gefehlt hast. Welche Rolle habt ihr so für euch wahrgenommen, also dass ihr sozusagen gerade dieses Kollektiv, Philipp hat das ja auch immer wieder angesprochen, das war halt enorm wichtig, dass diese Mannschaft miteinander funktioniert hat. Welche Rolle habt ihr da so für euch eingenommen und was habt ihr vielleicht auch lernen müssen, um das auch wirklich so leben zu können, diese Rolle?
Also ich würde sagen, also das fängt schon mal an, gerade neue Spieler mit einzubeziehen und das auch sehr, sehr viel mit Freizeitaktivitäten, sei es auf den Markt gehen zusammen, sei es auch abends das ein oder andere Bierchen zu trinken, sei es auf irgendwelche Partys mal zu gehen. Ich glaube, das hat diese ursprüngliche Kultur geprägt von uns und da sind wir natürlich auch irgendwie dazugekommen in schon eine bestehende Mannschaft. Das haben wir natürlich dann auch mitgestaltet die letzten 8 Jahre, aber erstmal haben wir es natürlich, sei es von Attila, Guido, Narrendorf etc. ja auch mitbekommen, so wie so der Gedanke hier in Münster ja auch vorher schon irgendwie vorhanden war und insofern war es dann, glaube ich, ein leichtes, das mit unserem Input und mit unseren Stärken zu füllen und dann einfach auch die Neuen immer wieder mitzuziehen. Und wir hatten halt den großen Vorteil, gerade am Anfang immer mal 1, 2 neue Spieler integrieren zu müssen und nicht 5, 6. Und das ist, glaube ich, auch schon ein großer Unterschied. Und das macht es natürlich ganz einfach, so eine Dynamik auch entwickeln zu können.
Ja, wir hatten eigentlich immer auch ziemlich am Anfang, glaube ich, noch in der ersten Saison mit Anselm irgendwie so uns auch mal zusammengesetzt und haben gesagt, komm, lass mal jeden Monat zum Beispiel, haben wir Spieler zufällig auseinandergewürfelt und gesagt, ihr beiden seid für den Monat September für ein Team-Event zuständig. Und dann haben wir halt das 2 Leute halt organisiert und dadurch, dass man damals auch in der ersten Regionalliga ein bisschen mehr feiern konnte, so mit den ganzen Team-Events hat sich das so eine ganz gute Eigendynamik entwickelt, wo vielleicht Philipp oder Helge das ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so einverstanden waren, in welche Richtung das ausgeartet ist, aber trotzdem hat man dadurch eigentlich ziemlich schnell gesehen und gemerkt, wie wichtig das ist. Ich glaube, auch unser erstes Jahr in der Pro B, da haben uns halt viele noch unterschätzt oder mag man auch streiten, das zu sagen, dass wir über unser Niveau gespielt haben, weil wir individuell wahrscheinlich nicht ganz so stark waren wie andere Mannschaften. Aber dieser Teamaspekt, so dass wir tatsächlich wie eine Einheit gespielt haben, jeder kannte jeden, jeder wusste, wie er mit dem anderen umgehen soll, niemand ist da irgendwie böse oder wie auch immer, sondern wir funktionieren tatsächlich da wie eine Einheit und stehen als Freunde auf dem Spielfeld. Das hat, sag ich mal, über die ein oder andere individuelle Schwäche wahrscheinlich hinaus, also wie sagt man,
so hinweggeholfen.
Hinweggeholfen, genau.
Da muss ich natürlich nachfragen, da bin ich Rechercheur. Welches war denn der geilste und schlimmste Team-Event, den ihr je veranstaltet und wer war der Initiator?
Und ich habe direkt noch die Anschlussfrage und wer war der Letzte, den man wirklich irgendwie bitte von der Tanzfläche, wo auch immer, nach Hause bitten muss mit Blick auf die anstehende Trainingswoche?
Das sind gute Fragen. Schlechteste...
Wir sind unter uns, wir können offen sprechen.
Ja. Das machen wir sowieso. Würde ich sagen, das war eine, da hat Dallas Johnson mit, ich weiß gar nicht, Wings gemacht bei sich zu Hause und das endete in so einer Schweinerei in der Küche, in der Spieler-WG. Da war ich froh, dass ich dann abhauen konnte und auch wenn es lecker war, aber das würde ich sagen, war schon einer der verrückteren Abende, aber was cool war, boah, von Lasertag über Bowlen mit anschließend feiern gehen oder so. Also da haben wir schon einige coole Sachen
machen können. Die letzten Jahre war es auch eigentlich immer wichtig, alle neuen, die erstmal hier hingekommen sind, den generelles Fahrradfahrverbot aufzulegen, wenn man feiern geht.
Wer ist denn das größte Feierbiest in der letzten Mannschaft gewesen? Jetzt könnt ihr es sagen.
Ich glaube, André und ich sind da schon weit vorne. Das könnte dann auch wieder unsere Rolle für die Teamchemie widerspiegeln. Aber ich glaube auch, wie gesagt, die jungen Spieler stehen uns da mittlerweile dann vielleicht auch nicht mehr in den Sachen, was Feiern angeht, nach. Von daher, aber ich glaube, da waren André und ich immer schon auch für jede Party zu haben, egal ob unter der Woche und mit morgendlichem Training oder was auch immer. Das haben wir immer durchgezogen und waren immer dabei. Von daher, ja. Sicherlich vorne mit dabei.
Man muss ja natürlich jetzt auch fragen, es ist Basketball als semi-professionelle Sportart, Riesenkulisse, werde ich jetzt vermutlich nicht mehr so haben, obwohl ich bei Jan gehört habe, wenn es denn sein muss, stehe ich auch für die erste noch zur Verfügung. 5 Dreier haue ich in jedem Spiel noch rein, wenn es sein muss. Wo ist das Problem? Sehe ich im Übrigen ähnlich. Aber was macht ihr jetzt beruflich? Jan, du hast studiert, ich glaube Maschinenbau und Sport. Was macht man damit?
Damit darf man an die Berufsschule gehen oder das Berufskolleg, wie es in Nordrhein-Westfalen heißt. Und da steht jetzt im November, Bewerbungen sind abgeschickt, das Referendariat an. Hoffentlich kann ich in Münster bleiben, das stellt sich in den nächsten 2-3 Wochen raus. Und ja, dann geht ein komplett neuer Abschnitt los. Irgendwie hat man jetzt die Uni hinter sich gelassen. Auch ja dann über die Jahre ein gewohntes Fahrwasser, wo man sich irgendwie zurechtgefunden hat. Und ja, genau, das steht an.
Du bist ein Mann, der Sachen abschließen kann. Das hast du sogar gezeigt, indem du gesagt hast, ganz am Anfang deiner Karriere Profi. Nee, habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt eigentlich sehr mit 28 ein sehr abruptes Ende deiner Pro-B, Pro-A-Karriere. Die Anschlussfrage ist eigentlich, möchtest du oder planst du in Münster zu bleiben? Ist das jetzt so the place to be oder willst du zurück nach Oldenburg zu deiner Family oder wie taktet man das durch mit 28?
Nee, da bin ich auf jeden Fall so, dass ich erstmal Münster als place to be und auch durchaus als Heimat so in mir verfestigt habe, dass das erstmal überhaupt gar nicht zur Debatte steht, wenn es jetzt beruflich nicht sein müsste, Münster zu verlassen. Und auch einfach, weil ich durchaus jetzt dann irgendwann auch hinter den Kulissen, ähnlich wie André, dann noch irgendwelche Aufgaben übernehmen möchte und das weiter auch prägen möchte und dabei bleiben möchte. Und ja.
Ja. Oldenburger Land nach ins Münsterland ist nicht so weit, aber du bist, glaube ich, geboren, André, in Kaliningrad, oder?
Genau, ja.
Also es ist ja schon, du kommst ja auch aus einem anderen Kulturkreis so gesehen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ein bisschen länger gebraucht mit dem Studium, hast du gesagt,
ja.
macht ja auch Bock, an der Uni zu sein, ne? Du bist jetzt 33, aber du machst, glaube ich, auch jetzt, du hast deinen Abschluss gemacht?
Ja, also in Chemie ja, sozusagen, jetzt für Lehrer werde ich jetzt nächstes Jahr fertig. Und ja, für mich rückblickend muss ich sagen, man hat schon einiges erlebt, war an einigen Orten so. Und damals, wo ich nach Münster gekommen bin, war mein Plan eigentlich gar nicht, hier so lange zu bleiben. So, ich bin ja eigentlich nur wegen BSF hier hingekommen und dachte, wenn ich da dann fertig bin nach ein, zwei Jahren, dann gehe ich vielleicht wieder zurück nach Kiel oder wo auch immer ich da Bock habe, sag ich mal. Aber habe mich ziemlich sehr doll in die Stadt verliebt und muss sagen, das ist jetzt für mich wirklich meine Heimat und ich will auch hier, würde ich super lieben, gerne bleiben. Für mich ist es jetzt so, dass ich, wie gesagt, im nächsten Jahr auch dann fertig werde und in den Lehrerberuf gehen möchte. Und jetzt kurzfristiger, nach dem Basketball, werde ich jetzt hier in der Geschäftsstelle tätig werden und ja, weiterhin hier mitwirken.
Ist Münster so eine Stadt, in die man sich wirklich verliebt? Ist das gefühlt also anders als zu anderen Städten? Was weiß ich, wenn man nach Dortmund gehen würde oder es gibt ja auch Städte, die man gar nicht kennt, ne?
Also ich habe in Ostwestfalen oder so. In Kiel gelebt, ich habe in Hamburg gelebt, meine Freundin war eine Zeit lang auch in Bonn und ja, auch durch Auslandsaufenthalte und alles drum und dran. Ich würde schon sagen, Münster, kann man einfach mal so sagen, ist eine wunderschöne Stadt hier. Kann ich jedem nur ans Herz legen, hier nach Münster zu kommen. Also ohne Frage.
Ich möchte nochmal einen kleinen Sprung wagen und da geht es so ein bisschen auch um Politik. Amerikanischer Sport, Kniefall, Rassismusdebatte. Im Fußball ploppt gerade massiv oder zumindest in den letzten zwei Jahren die Rassismusdebatte wieder auf. Spieler, die beleidigt werden, die deutsche Fußballnationalmannschaft bei Olympia ist vom Platz gegangen im Testspiel, weil Jordan Torunariga beleidigt wurde. Wie ist das im Basketball? Weil der Basketball ist ja auch in Deutschland ein weißer Sport, auf Deutsch gesagt, mit ein oder zwei schwarzen Spielern. Wie habt ihr das wahrgenommen? Gibt es sowas wie rassistische Ausfälle während eines Spiels? Ihr seid ja noch näher dran als Fußballer, ihr hört ja noch mehr. Oder ist das eine andere Sportart als Fußball zum Beispiel?
Also jetzt auf dem Platz, so zwischen den Mannschaften, habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Also spielermäßig, Spielerseite habe ich das noch nie erlebt. Da ist man eigentlich auch wirklich alle super gut integriert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wo ich damals noch im Region Nord gespielt habe und man mit der Mannschaft nach, was war das, Aschersleben mal gefahren ist, da musste man schon schwer schlucken, was da von den Rängen teilweise kam. Da dachte ich so, okay, ja, ein paar Idioten gibt es halt immer. Die kennen das, sind halt anders aufgewachsen, haben vielleicht nicht so die Erfahrung machen können, um das irgendwie so reflektiert beurteilen zu können und das sein zu lassen. Aber ja, das hat man schon ein paar Mal erlebt. Also
Colin Kaepernick, der Footballer, der hat ja diesen Kniefall quasi erfunden als Zeichen gegen Rassismus. Steht ihr als Sportler, die vielleicht jetzt nicht Bundesliga spielen, aber schon vor Zuschauern spielen, steht ihr da in einer besonderen Verantwortung, mit diesem Thema umzugehen? Gerade als Basketballer, als Sport, der weiße und schwarze Spieler ja vereint, ne?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, für die wir uns immer eingesetzt haben, letztendlich Gleichbehandlung, unabhängig jetzt Hautfarbe. Also es war nie ein Problem für uns innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, aus unserer Perspektive ist es dann auch eher ein Sport durch Amerika geprägt, eigentlich von vielen farbigen Spielern. Von daher ist, glaube ich, so ein bisschen der Mindset auch schon anderer. Und ich glaube, mit unserem Publikum sind wir da auch sehr auf einer Linie, was sozusagen unsere Gedanken angeht und das Publikum, und hatten bisher dann noch keine Probleme. Aber sicherlich haben wir ja auch, glaube ich, schon die ein oder andere Aktion da in sozialen Medien gemacht, um das zu unterstützen. Aber da ist man, glaube ich, ständig eigentlich in der Vorbildsfunktion und kann sicherlich auch immer noch mehr dafür machen und dafür einstehen.
Genau, ich glaube sogar Marco war ja damals Porcher, der vor, was war das, drei Jahren bei uns war, der hat ja auch irgendwann auf dem Marktplatz da diese Demo mit seiner Freundin sogar organisiert, wo das mit Police Brutality aufkam. Da sehe ich das auch, dass wir, sagen wir mal, als Sportler, sobald man irgendwie Zugang zu mehr Menschen hat, das auch irgendwie repräsentieren muss in der richtigen Art und Weise.
Ihr werdet demnächst nicht mehr spielen. Bereut ihr es? Macht euch das traurig, dass ihr nicht mehr ein letztes Spiel nochmal vor voller Kulisse Bergfidel gemacht habt? König, 3 Sekunden vor Schluss, Dreier aus 11 Metern, boom, weg, Sieg, Münster, oder du nochmal einen Gegenspieler geblockt hast oder von Bein geholt, das ist mir egal, wie man das nennt. Stört euch das, dass ihr diesen persönlichen, individuellen Abschied, ohne dass man gesagt hätte, die gehen jetzt, die beiden, dass man den nicht gehabt hat?
Würde ich schon sagen, das ist so ein kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Das hätte ich mir schon anders vorgestellt, hätte ich mich vorher mit dem Abschied beschäftigt. Aber ich glaube, letztendlich habe ich einfach jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, so jetzt, wo das dann auch bekannt gegeben wurde, die ganzen schönen Momente, die man hatte und die Wahnsinnsmomente mit den Fans, und eigentlich entschädigt das oder diese Erinnerung reichen da vollkommen aus, und eine Verabschiedung wird es vor voller Halle sowieso noch geben, mit Sicherheit, wenn das wieder möglich ist. Von daher ist das also für mich persönlich irgendwie trotzdem eine sehr runde Sache.
Eure Trikots werden in der Halle oben gehisst mit euren Rückennummern. Die bleiben da hängen. Also ihr bleibt sozusagen auch in der Halle. Ihr bleibt bei den Spielen halten. Als ihr das gehört habt, dass der Verein das vorhat, so was ist euch da in euch vorgegangen? Oder habt ihr gedacht, so sind die komplett übergeschnappt? Oder
das ja, ist, ich muss sagen, ich war ein bisschen sprachlos, und ich habe mich super gefreut, und das ist eine Riesenehre. Ist für mich persönlich ist auch noch so mit meinem Basketball-Werdegang. Hätte ich mir das nie träumen lassen, dass irgendwann ein Team mein Trikotnummer da irgendwie an die Hallendecke hängt. Ich glaube, das wünscht sich ja jeder Basketballspieler, egal wo er spielt, dass man, nachdem man gespielt hat, so irgendwas hinterlassen hat oder das Gefühl hat, etwas hinterlassen gehabt zu können. So. Und deswegen, ja, ich fühle mich super geehrt, bin auch super dankbar, und man hat sich das, glaube ich, nicht so träumen lassen können.
Ja, also für mich war das sicherlich auch nochmal so ein sehr emotionaler Moment, das zu erfahren. Einfach weil einem dann, glaube ich, nochmal viel mehr bewusst wird, was man dann doch erreicht hat und geschaffen hat, auch aus der Perspektive von anderen. Also sei es einer Person wie Helge als Manager, die Dankbarkeit zu erfahren, war unglaublich schön, so wertgeschätzt zu werden und das so zu wissen, und auch zu wissen, dass man in Anführungsstrichen auf Ewigkeiten irgendwie seinen Status hat und dabei ist. Und war für mich dann, als ich das erfahren habe, sicherlich in dem Kontext der emotionalste Moment sogar. War sehr schön.
Wie würdet ihr denn gerne so ihr habt ja so eine ganz bestimmte Spielweise auch geprägt. Also ich weiß, also du Jan, du warst immer sehr, sehr auffällig, ne? Alex hat es gerade gesagt, also du hast viele, viele Dreier gezogen, warst sehr präsent. André war eher unauffällig, aber total effektiv mit dem, was du auch gemacht hast. Also du warst halt vielleicht du warst auch ein Faktor in diesem Spiel immer. Was würdet ihr denn sagen, okay, das wäre schön, wenn das irgendwie so in Erinnerung bleibt?
Ja, ich glaube letztendlich die Grundspielidee, natürlich fällt der eine vielleicht mal mehr auf als der andere, auch über die ganze Zeit, aber letztendlich die Grundidee, dass man das zusammen macht und eigentlich ja auch, dass das größere Bild dann gesehen wird, auch wenn das vielleicht für einen Basketball-Laien schwer ist, dass, sage ich mal, ein Wurf für mich nur zustande kommt, weil jemand anderes was Geplantes macht, so wie es halt, das haben wir immer sehr gut hingekriegt, den Plan durchzuziehen, und dass da jeder auch mitmacht, so, und das ist, glaube ich, dann, André macht dann andere Sachen, sei es für sich selber, aber natürlich für andere Mitspieler, und ich glaube, das ist einfach der Kerngedanke hierbei, das Miteinander zum Erfolg.
Ja, würde ich so unterstreichen. Eigentlich war das immer so unser Markenzeichen, dass wir tatsächlich sehr viel füreinander gespielt haben. Wer tatsächlich dann letzten Endes den Wurf hat, war nebensächlich. Das hat sich jetzt nicht irgendwie einer vorgenommen oder ist ins Spiel gegangen, hat gesagt, heute nehme ich irgendwie 20 Würfe oder sowas. Sondern wir haben einfach mal gespielt, füreinander gespielt, und ich glaube, so von der Idee
wäre das schön, wenn man das so an den nächsten Reiter geben kann.
Ihr habt uns verraten, dass ihr jetzt angefangen habt, Golf zu spielen. beziehungsweise ihr habt in der Zwischenstation, habt ihr, vielleicht müssen wir es in der Reihenfolge machen, ihr habt tatsächlich Schach gespielt gegen die WN-Sportredaktion. Ihr habt, wie ist das ausgegangen? Ist das,
ich hab das in die Wunde drücken hier. Nein.
Ja, ich werde da immer unterschätzt, aber ich habe... Wir, die Redaktion, das war eine Teamleistung. Ich habe die Züge ja nur gemacht. Wir haben natürlich gewonnen. Also ich kann mich an keine Schachniederlage in meiner Karriere erinnern.
Naja, aber das war eine coole Aktion, so im ersten Lockdown gegen die WN. So jeden Tag macht einer einen Zug und dann hat man Zeit zu überlegen. Das war schon sehr witzig, muss ich sagen.
Ihr habt uns aber auch verraten, dass ihr jetzt angefangen habt, Golf zu spielen.
Genau.
Das, finde ich, bedarf einer Erklärung.
Eigentlich relativ simpel. Wir waren einfach aus Spaß. Da hinten an der Kanalstraße ist so eine Driving Range. Und als jetzt so ein paar alte Mitspieler jetzt zu Besuch waren, noch nach der Saison, haben wir da einen Tag verbracht und einfach mal aus Spaß so ein paar Bälle abgeschlagen. Und das hat uns irgendwie ein bisschen angefixt in dem Sinne. Und ja, da bin ich jetzt schon, ich jedenfalls für meinen Teil, habe ich mit Thomas Schurner, der hier so die Öffentlichkeitsarbeit leitet, auf jeden Fall jetzt schon ins Auge gefasst, die Platzreife zu machen, weil er da auch selber schon immer Lust hatte und das noch nicht gemacht hat. Und mal schauen, ob wir da André auch mitziehen können. Ja,
ich
bin auf jeden Fall
dabei. So. Also ich habe auch Blut geleckt, das hat super viel Spaß gemacht, mal was komplett anderes zu machen.
Eine Person haben wir total vergessen, aber da mache ich mal wieder einen meiner berüchtigten Gedankensprünge. Ihr habt noch gar nichts gesagt oder wenig gesagt über euren Trainer, über Philipp Kappenstein. 8 Jahre lang, ist ja im Basketball ungewöhnlich, dass eine Mannschaft 8 Jahre lang mit 3, 4, 5 Eckpfeilern so ein Ding durchzieht. Philipp Kappenstein ist als Trainer was für euch?
Für mich zentral eigentlich ein Freund. Ein persönlicher Freund. Wir haben super viel auf einer persönlichen Ebene voneinander miterlebt über die ganzen Jahre, selbstverständlich. Und letztendlich eigentlich geprägt weniger vom Trainerdasein, sondern von der Freundschaft, die bleiben wird. Man steht im engen Austausch. Und das Basketball war irgendwie on top, obendrauf immer der Umgang. Und ohne ihn wären wir jetzt genauso wenig an dieser Stelle als Verein, aber auch als Person, muss man einfach sagen. Da hat der Trainer einfach auch einen sehr großen Einfluss, sportlich, aber auch menschlich. Hat er dann natürlich auch seinen Input gegeben und uns dazu werden mich noch mehr als André, der als ein bisschen älterer Spieler schon hierher kam, aber ich mit Anfang 20, konnte mir da natürlich viel abgucken für mich persönlich, für meine Persönlichkeit. Und das ist natürlich umso schöner als nur Basketball.
Ja, ich würde auch sagen, also Philipp ist also wirklich ein großer, also genauso ein großer Teil davon, wenn nicht so ein größerer. Ich muss ihn auch immer wieder zugute halten, dass er einfach ein super Fingerspitzengefühl hat, wie er einfach mit Menschen umgeht, wie er die Spieler behandelt, weil es hilft ihm auch sehr, dass er selber früher gespielt hat und er dadurch, gerade am Anfang unserer Zeit hier, der Zeitpunkt von ihm, wo er aufgehört hat zu spielen, noch nicht so weit entfernt. Deswegen konnte er sehr vieles nachvollziehen und hat dadurch einen guten Draht zu den Spielern gehabt. Und das auch über die Jahre, macht er das wirklich gut, wie er die Leute handhaben kann, muss, ist ja auch mein Pädagoge, liegt ihm wahrscheinlich im Blut. Von daher hat er wirklich einen riesen Anteil hier davon, auf jeden Fall.
Jan, dein Spielstil ist ja ähnlich dem gewesen, jetzt bin ich, glaube ich, vom Fall ja nicht auseinandergerutscht, aber auf jeden Fall Philipp Kappenstein und du, ihr spielt ähnlich Basketball, ähnliche Position. Auch Philipp war ein exzellenter Werfer, hatte aber ein kleines Problem. Ich habe ihn ja noch als Spieler erlebt. Er hat immer zu flach geworfen. Ich fand, seine Kurve war immer zu flach. Also entweder das Ding geht rein oder das Ding springt raus. Es gab nie dieses, dass der Ball mal auf dem Ring tanzt oder sonst was. Hast du was von ihm mitbekommen? Weil du bist ja auch ein exzellenter Drei-Punkte-Werfer, oder konntest du einfach Dreier werfen?
Ich würde sagen, in dem Hinblick habe ich das zum Glück schon mitgebracht. Und, was heißt zum Glück? Aber da hätte er sicherlich auch was dran machen können, wenn das nötig gewesen wäre. Aber durch meine Ausbildung dann, wie gesagt, seit dem 6. Lebensjahr da in Oldenburg, war das dann alles natürlich schon irgendwie so als Skillset vorhanden, sodass er sich dann um andere, sag ich mal, Spielidee, Spieltaktiken, solche Sachen, um die Vermittlung davon kümmern konnte, sodass ich dann auch nicht Gefahr gelaufen bin, zu flach zu werfen.
Aber er war, das muss ich auch zu seiner Ehrenrettung natürlich sagen, er war ein super Spieler, super talentiert, ja, hat er auch. Das ist wirklich das Einzige, was einem auffiel, weil in der Unihalle saß man ja sehr, sehr nah am Spielfeld und da hat man das gesehen und er war eigentlich wirklich auch schon als Spieler, so, er war anders als Spieler, ne? Und er ist auch, glaube ich, als Trainer auch anders als andere Trainer, ne?
Also. Ja, er ist auf jeden Fall sehr aktiv immer an der Seitenlinie dabei, aber ich finde es wirklich schön, weil wenn du da jemanden hast, der einfach nur eiskalt auf seinen Stuhl sitzt und so von oben herab, hier, mach mal, ist schon was anderes, als wenn Philipp da wirklich als sechster Mann mit auf dem Spielfeld steht.
Aber hat man den tatsächlich noch gehört in der Unihalle? Also, ja, also wenn die voll ist. Also jetzt im letzten Jahr würde ich sagen, man hat ihn gehört, aber in einer vollen Unihalle mit 3000 Menschen?
Bergfidel, meinst du?
Bergfidel, ja.
Ja, also ich persönlich habe ihn gehört, aber das ist dann vielleicht auch
die Frequenz.
Genau, wenn man da schon so drauf gepolt ist und vielleicht auch dann über die Jahre weiß, was sowieso kommt, dann ist es ja vielleicht sogar noch einfacher. Ja. Aber das ist, glaube ich, sowieso als Spieler, dass man da auch viel ausblendet und dann gewisse Geräusche wahrnimmt und gewisse nicht. Also sei es was von der Bank, sei es von Mitspielern gerufen, würde ich sagen, nimmt man ganz viel intensiver wahr, als was da irgendwie von den Rängen kommt.
Ja, super Gespräch und wie immer sind wir jetzt schon am Punkt. Eigentlich ist für heute eigentlich fast alles gesagt, oder Uli?
Ja, total. Ich hätte ganz gerne noch die Schlussrunde sozusagen. wir haben immer so ein, zwei Fragen tatsächlich, die wir unseren Gästen immer zum Schluss stellen. Ihr könnt euch überlegen, in welcher Reihenfolge ihr antworten mögt. Dann hat der andere den Vorteil, noch einen Moment länger zu überlegen zu können. Wann habt ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ja, vor, was war das, 3-4 Wochen Golf spielen, würde ich sagen.
Ja, das ist sogar auch für mich das letzte Mal ein erstes Mal gewesen.
Ja. Okay. Und wenn ihr, ich weiß nicht, seid ihr im Sommernachtskino mal gewesen, Herr Münzer, vorm Schloss? Ja. Also wenn ihr die Chance hättet, dass da nochmal die Leinwand runtergeht und ihr sozusagen einen Satz, ein Zitat, ein Statement, wenn da dort irgendwas stehen könnte für einen Abend, was von euch ist, was wäre das, was ihr da gerne noch hinterlassen würdet?
Schaut im Bergfidel vorbei beim Spiel.
Ja, unterstützt den Basketball hier in Münster. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, mal in die Halle zu kommen, weil ich habe festgestellt, die ganzen Leute, die mal da hingekommen sind, gerade zum ersten Mal, sind immer wieder so derselbe Satz, der danach kommt. Ich wusste gar nicht, dass Basketball so attraktiv ist und dass man das so viel Spaß da haben kann beim Zugucken. Weil es mal was anderes als, ich sage jetzt einfach mal so, 90 Minuten einem 0-0 zuzugucken. Jetzt nicht speziell auf Preußen Münster. Also, das muss ich sagen, war auch eine coole Aktion dieses Jahr von denen, dass die uns in den Playoffs unterstützt haben. Also, aber jetzt generell einfach mal von einer anderen Art von Sport, die schnell ist, wo viel passiert. So, deswegen, da also, die Idee, ja.
Also, jedes Basketballspiel ist besser als ein Fußballspiel. André König hat sich viele Freunde beim Fußball gemacht. Herzlichen Dank für dieses.
Jeder Preußen-Fan wird mich jetzt hassen, aber.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger gefunden. Ja. Danke, André, danke, Jan.
Ja, danke euch.
Danke euch. Ja.